Schnell einfach gesund, dein Gesundheitskompass. Du möchtest mehr über Ernährung und einen gesunden Lifestyle erfahren, aber einfach verständlich und auf den Punkt? Willkommen bei Schnell einfach gesund. Unser Motto: Nimm deine Gesundheit wieder selbst in die Hand. Hier erfährst du, mit welchen unterschätzten Tipps, Tricks und täglichen Gewohnheiten du gesünder, entspannter und glücklicher wirst.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auswald. Ich bin heute im Gespräch mit Moritz Penne. Grüß dich, Moritz. Hi.
Schönen guten Tag. Hey.
Wir reden heute über pflanzliche Proteinquellen. Und also Protein ist so eines unserer Lieblingsthemen bei SEG, würde ich sagen, weil es einfach für die Gesundheit, für den Stoffwechsel, für die Muskeln, die Knochen einfach so unglaublich wichtig ist. Aber viele, viele E-Mails haben uns in den letzten Wochen erreicht, die ungefähr so klingen: Hey, Protein ist wichtig, das habe ich verstanden, aber ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, vegetarisch, vegan. Habt ihr da Empfehlungen für pflanzliche Proteinquellen? Und dann haben wir uns gesagt, hocken wir uns einfach mal hin und reden über pflanzliche Proteinquellen, Moritz. Was meinst du?
Ja, können wir gerne machen. Das ist ein spannendes Thema.
Kann man machen, okay. Du als Sportwissenschaftler, Crossfitter, Personal Trainer und Monster. Warum sind Proteine wichtig? Wollen wir das nochmal kurz wiederholen?
Ja, das hast du schön gesagt. Danke dir. Ja, ist neben Wasser eigentlich mit einer der Hauptbestandteile des Körpers und sorgt da auch für sehr, sehr viele wichtige Reaktionen und Aufbau. Also sämtliche Hormone, chemischen Reaktionen, Enzyme, das Bindegewebe, Zellwachstum, es wird alles davon beeinflusst, natürlich auch Muskelaufbau. Das ist das, was einem so am bekanntesten ist, wenn man an Protein denkt. Aber im Endeffekt sind es ganz, ganz viele chemische, biochemische Prozesse im Körper, die darüber katalysiert werden oder die darüber ablaufen. Und im Endeffekt halt auch ein wichtiger Grundbaustein, damit wir überhaupt existieren können, um halt im Prinzip alles aufzubauen. Und dann halt auch die ganzen Signalgeber innerhalb des Körpers, damit das ganze System überhaupt funktioniert. Das hattest du vorher auch schon mal schön angesprochen. Und darum ist da die ausreichende Versorgung sehr, sehr wichtig.
Ich habe auch immer so verstanden, dass Proteine das sind, was im Grunde einen Stein von einem lebendigen Organismus unterscheidet. Weil im Grunde bestehen wir aus Kalk und aus anderen Ablagerungen aus Metallen, aber das, was wirklich aus der Totmaterie Leben macht, das sind am Ende die Proteine. Und viele verbinden ja mit Proteinen einfach nur dicke Muskelberge, aber dass es eigentlich im weitesten Sinne Gesundheit, Vitalität, Lebenskraft ist, das will irgendwie nicht in die Köpfe von allen rein. Aber vielleicht können wir da heute mal wieder ein bisschen aufklären. Du hast ganz viele wichtige Funktionen jetzt von Proteinen genannt. Was ist so eine gute Tagesdosis? Wie viel Proteine sind gesund und wichtig?
Im Allgemeinen werden, glaube ich, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Aber das ist wie bei vielen Empfehlungen mehr so die Mindestration, die man so braucht. Wir gehen ja eher von 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Bei Nichtsportlern und bei Sportlern erhöht sich das Ganze noch ein bisschen. Es sind dann Empfehlungen 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Da geht es aber vor allem dann um die Proteinsynthese. Und die dann angeregt wird nach dem Training. Und da war so das obere Limit, wo es dann nicht mehr besser wurde, bei 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also davon könnte man dann schon ausgehen. Also bei mir wäre es zum Beispiel relativ einfach, bei 100 Kilo, 1,6 Gramm sind dann 160 Gramm Protein am Tag. Und wenn man da die Tipps, die wir jetzt noch geben, befolgt, dann kommt man da relativ einfach schon hin. Das ist jetzt bei pflanzlichen Proteinen natürlich ein bisschen aufwendiger alles. Aber wenn man das gut kombiniert, dann kriegt man das auch hin.
Da kann jetzt jeder mal anhand seines Gewichts ein bisschen überschlagen, wie viel Protein am Tag ungefähr gut sind. Bei dir 100 Kilo ist es relativ einfach. Bei mir ist es eine Näherung, ich runde immer auf 100 Kilo auf, aber nicht ganz so. Und für Nichtsportler 1 Gramm pro Kilogramm, das ist, sind alles gute Faustregeln. Ist ein gutes Mindestmaß, also mehr hilft natürlich auch, aber nicht unbedingt ab dieser 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewichtsschwelle. Da ist es wie so. In der Fitnessszene sagt man, das ist dann nur noch teurer Urin. Also klar, es sättigt und es schmeckt gut, aber es hilft nicht unbedingt für noch mehr Vorteile. Und ich denke, das sind Empfehlungen, mit denen können die meisten jetzt was anfangen. Frage, die da immer kommt, ist Protein nicht gefährlich? Kann ich da nicht zu viel essen?
Es kommt wieder drauf an erstmal und tendenziell kann man eigentlich sagen, nein. Es ist nicht schädlich für die Nieren, solange man genug Wasser am Tag trinkt und nicht mehr als 300 Gramm am Tag isst. über einen längeren Zeitraum. Also 300 Gramm am Tag ist schon relativ schwierig. Da muss man schon ein paar Hühnchen weghauen am Tag, damit man das schafft, wenn man jetzt kein Pflanzen oder keine, sich nicht rein pflanzlich ernährt. Und ja, deshalb, für Diabetiker kann es manchmal noch ein Problem sein, wenn man zu viel Protein isst. Aber ansonsten, wenn man normal gesund ist, ohne Diabetes, genug trinkt, dann ist es auch kein Problem für die Nieren. Und Körper gewöhnt sich da auch dran, wenn man über längere Zeit ein bisschen mehr dann oder 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht entwickelt. Und ganz wichtig ist auch zu erwähnen, dass Muskelberge an sich jetzt nicht nur durch hohen Proteinkonsum entstehen. Es ist jetzt, glaube ich, auch in letzter Zeit immer mehr gekommen, dass es immer mehr so High-Protein-Produkte gibt. Dann gibt es irgendwie den Pudding und das Brot und was weiß ich alles noch mit viel Protein unbedingt, weil das jetzt so neu ist und unbedingt so sein muss. Aber wenn es jetzt um den Muskelaufbau geht, geht es da auch darum, richtig zu trainieren vorher, genug Rest zu haben für den Muskelaufbau. Und nur weil jetzt auf dem Produkt High-Protein draufsteht, heißt es jetzt auch nicht, dass es ein gesundes Produkt ist. Da müssen wir, glaube ich, auch nochmal differenzieren. Und das ist auch wichtig, nochmal zu sagen, dass man da trotzdem natürliche, gesunde Quellen nutzen sollte, um dann diesen Proteinbedarf, den wir gerade empfohlen haben oder ausgerechnet haben, dann damit zu decken. Auf die Gesundheit bezogen ist es, die Harnsäurewerte, das steht auch manchmal noch im Verdacht, werden da auch nicht unbedingt erhöht durch einen erhöhten Proteinkonsum. Das geht dann eher noch durch Stress einher oder durch hohen Zuckerkonsum. Also wenn man an sich schon sich ungesund ernährt und dadurch eher oxidativen Stress hat oder andere Faktoren wie Umweltstress, eigenen Stress, dann kann es eher dazu kommen, dass sich die Harnsäurewerte auch erhöhen. Und das hat dann nichts unbedingt mit dem hohen Proteinkonsum zu tun.
Sehr cool, dann hast du jetzt in 3 Minuten sämtliche Proteinmythen einfach mal widerlegt. Sehr schön. Also sind immer dieselben Sachen. So ist das nicht schädlich für die Nieren, ist es nicht schädlich, macht es nicht Gicht. Nein. Gerade was die Nieren angeht, für eine gesunde Nierenfunktion sind Proteine sogar wichtig, weil ohne einen gewissen osmotischen Druck im Blut die Nieren nicht optimal arbeiten können. Und das Problem ist dann eher, dass die Leute zu wenig trinken. Und das mit den Harnsäurewerten, ich weiß nicht, wie sich das gehalten hat, dass das Harnsäure ein Abbauprodukt von Protein ist, aber wer sich ein bisschen mit Biochemie beschäftigt, was der Körper macht, um Stickstoff abzubauen, das Protein, der macht daraus Ammoniak, also Ammonium, und atmet das überwiegend aus und schwitzt es aus. Es geht nicht automatisch in die Harnsäure. Plus Harnsäure ist eher, ja, das ist ein Thema von eigenem Podcast, aber Harnsäure ist im weitesten Sinne auch ein Antioxidant, das der Körper herstellt, wenn er oxidativen Stress ausgesetzt ist. Unter anderem, wenn er zu viel Zucker, also Fructose, zu sich nimmt, wenn die Leber verfettet, wenn die Leber sich entzündet. Und was war es noch? Ja, hängt auch oft an chronischen Infekten. Aber Proteine macht nicht automatisch Harnsäure. Und weil häufig auch das Argument kommt, Proteinquellen enthalten ja so viele Purine. Purine sind im Grunde DNA-Bestandteile im weitesten Sinne, die auch der Körper in Harnsäure umwandelt, um sie auszuscheiden. Aber weitaus mehr Purine als Fleisch enthält Milch und enthält auch Weizen. Also wer wirklich Angst da hat und ein bisschen vorbeugen will, nicht das Fleisch ist das Problem, nicht der Fisch, nicht die Eier, sondern das Brot. Und genau, das soll nicht eigentlich unser Thema sein, aber die Fragen kommen dann immer. Und das sind so Mythen, die halten sich einfach hartnäckig. So, reden wir über Proteine, Moritz. Ich glaube, bei tierischen Quellen ist es relativ simpel. Da sagen wir einfach immer dieselben, so Fleisch, Fisch, Eier. Wer sich pflanzlich ernährt, ist nicht ganz so leicht. Wie geht jemand ran, der sich pflanzenbasiert ernährt und ein bisschen auf gesunden Proteinkonsum achten möchte?
Ja, da gibt es eigentlich so 2 Sachen, die das Ganze da ein bisschen schwieriger machen und beschränken. Zum einen ist es das Aminosäureprofil bzw. die biologische Wertigkeit. Es wird einfach mal festgelegt, wie gut man oder wie gut der Mensch ein Hühnerei verstoffwechseln kann und daraus dann eigene Proteine oder Aminosäuren wieder zusammenbaut oder die dann aufnimmt und wieder zusammenbaut. Und das wird dann einfach mal als 100 festgelegt und dann hat man ja verschiedene Nahrungsmittel untersucht und die dann auch deklariert. Da gibt es auch noch ein paar andere Formeln für, aber das ist so die gängigste, die biologische Wertigkeit. Und wenn man da mal nachschaut, dann ist es bei pflanzlichen Proteinen einfach so, dass die biologische Wertigkeit meistens ziemlich niedrig ist oder niedriger auf jeden Fall als die tierischen Produkte. Es liegt einfach daran, dass es 8 essentielle Aminosäuren gibt, die der Körper von außen zunehmen muss. Und Fleisch, Fisch, Eier, wie wir es gerade gesagt haben, das ist meistens ein vollständiges Aminosäureprofil. Das heißt, dass man dann gleich sozusagen perfekt versorgt. Bei pflanzlichen Proteinquellen ist es meistens so, dass eine oder zwei essentielle Aminosäuren, dass davon einfach zu wenig vorhanden ist, um den Bedarf da zu decken, und darum sinkt dann auch die biologische Wertigkeit. Und dem kann man aber entgegenwirken, indem man die intelligent miteinander kombiniert. Das wäre zum Beispiel bei Reis und Erbsen der Fall. Wenn man die beide zusammen kombiniert, dann hat man ein vollständiges Aminosäureprofil und dann ist man da auch gut mit Protein versorgt. Erbsen als Hülsenfrüchte haben auch relativ viel Protein für pflanzliche Nahrungsmittel. Das ist dann immer eine gute Idee dabei. Und die zweite Sache, die das Ganze noch beschränkt, sind dann die Abwehrstoffe der Pflanzen, so zum Beispiel auch bei Hülsenfrüchten. Lektine zum Beispiel, die einfach dafür sorgen, dass das Ganze nicht so gut verstoffwechselt werden kann und dann teilweise auch zu gesundheitlichen Problemen führt oder zu Abwehrreaktionen durch den Körper, sich der Darm zum Beispiel ein bisschen entzündet oder einfach die Aufnahme ein bisschen gehemmt ist. Und dem kann man entgegenwirken, indem man das einfach gut quellen lässt, gerade bei Hülsenfrüchten, ordentlich abwaschen, 12 bis 24 Stunden quellen lassen und danach dann erst kocht. Und dann werden die Lektine auch halbwegs ausgeschwemmt oder hat man da weniger von drin. Und dadurch kann das Ganze dann auch viel besser aufgenommen werden und verwertet werden. Und so kann man dem Ganzen umgehen, dass es halt die Abwehrstoffe weg sind und das Aminosäureprofil gut kombiniert. Und dann ist man auch bei pflanzlicher Ernährung gut versorgt mit Proteinen.
Sehr cool. Und die zwei Sachen würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen. Ja, gerne. Auch damit sich das Wissen bei den Zuhörern ein bisschen festigt. Für uns ist es relativ normal, weil es unser täglich Brot. Aber hier nochmal ein bisschen nachhelfen. Also das gemeint biologische Wertigkeit beschreibt sich in der Aminosäurezusammensetzung, wie viel der Körper daraus prozentual eigenes Protein synthetisieren kann. Muss gesagt, am besten ist für die Wertigkeit, wenn man ein Getreide mit einer Hülsenfrucht kombiniert. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich hatte jetzt Reis mit Hülsen, ja, im Prinzip schon.
Im Prinzip. Und auch wer sich mal mit einem richtig guten veganen Kochbuch beschäftigt, dem fällt auf, dass eigentlich immer Getreide mit einer Hülsenfrucht kombiniert wird in den meisten Gerichten, weil das die biologische Wertigkeit einfach verdoppelt. Also wenn wir uns mal ein paar klassische, ja, proteinreiche pflanzliche Lebensmittel angucken, die haben, wenn man sie einzeln verdrückt, eine relativ geringe Wertigkeit. Also ich glaube, Weizen hat 58, Kichererbsen haben irgendwie 50, Mais hat 73. Heißt, die Aminosäurezusammensetzung ist deutlich schlechter im Vergleich zu tierischen Lebensmitteln und ist unserem Körper eher fremd. Und vielleicht weißt du das. Ich glaube, es liegt auch daran, dass die Wertigkeit so schlecht ist, dass immer eine bestimmte Aminosäure oder zwei Aminosäure fehlen, weil die Pflanzen einfach weniger herstellen als unser Körper. Weißt du da mehr dazu?
Ja, ich weiß auch, dass es genau zwei sind. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Es sind, glaube ich, Methionin und Arginin, aber ich kann es nicht zu 100%
sagen. Ja, also irgendwas mit Schwefel oder Lysin könnte es auch sein. Also ja. Die schwefelhaltigen Lysin und Methionin sind es, glaube ich, in Getreide und in Hülsenfrüchten Arginin. Und es heißt nicht automatisch, dass sie schlechte Proteine haben, sondern dass ihnen einfach eine oder zwei bestimmte Aminosäuren fehlen, um für unseren Körper wirklich wichtig zu sein. Und Getreide und Hülsenfrüchte ergänzen sich in der Hinsicht sehr gut, weil das eine sehr arm am einen und sehr reich am anderen ist und sich die zwei Partner quasi perfekt ergänzen. Und ich glaube, bei fast jeder Kombination Getreide plus Hülsenfrücht landen wir dann bei einer biologischen Wertigkeit von auf jeden Fall weit über 100, 110. Heißt, die Wertigkeit wird mal eben verdoppelt. Und das ist so ein sehr einfaches Grundwissen. Wenn man das beherzigt, auch beim Kochen, bekommt man im Grunde den doppelten Proteingehalt netto raus für den Körper, wenn man es mal vereinfacht. Und was wären so ein paar gute Kombinationen, die man auch gut kochen kann?
Ja, Reis und Erbsen hatte ich gerade schon erwähnt. So Risi Bisi ist, glaube ich, mit am häufigsten eine ganz gute Kombination. Ansonsten kann man auch Haferflocken mit ein bisschen Nüssen oder Samen kombinieren. Das wäre auch noch eine Option. Oder auch Bohnen und Kartoffeln, glaube ich. Das wäre auch intelligente Kombination. Bohnen vor allem sind relativ proteinreich. Gerade wenn man sich dann nur pflanzlich ernährt, kann man da 20-25% Protein noch drüber bekommen. Da ist dann ganz wichtig, dass man es halt lange genug einweichen lässt und da halt wirklich alles rauszuziehen. Und dann die reinen Proteinpulver an sich, wenn man es noch ergänzen möchte, also Reisprotein, Erbsenprotein, Hanfprotein, gibt es auch als einzelne Proteine nochmal und die kann man dann als Kombinationsprodukt auch kombinieren, um da dann sozusagen einen Proteinshake zu haben, wenn man das machen möchte. Natto fällt mir gerade noch ein, das ist fermentiertes Soja. Das kann man auch so ganz gut noch nutzen und ist auch relativ gesund, was dann ähnlich halt wie eine Fleischbeilage ist.
Diese Episode wird dir präsentiert von Lykon. Lykon ist ein Startup aus Berlin, das sich auf Bluttests für zu Hause spezialisiert hat. Das heißt, du musst nicht mehr zum Arzt gehen, dort einen Termin machen lassen und dann unnötige Diskussionen mit deinem Arzt führen, welche Werte du jetzt in deinem Blut messen möchtest und welche nicht. Außerdem ist es sehr viel zeitsparender, flexibler und auch günstiger. Du lässt dir dabei einen kleinen Bluttest nach Hause liefern, nimmst dir mit einer kleinen Lanzette ein paar Tropfen Blut ab, schickst diese direkt an ein Labor und erhältst dann von dem Labor die Nachricht mit deinen Ergebnissen. Es ist wirklich sehr viel einfacher und günstiger als die herkömmliche Analyse. Und mit unserem Rabattcode SEG15 sparst du ganze 15% auf alle Bluttests von Lykon. Besonders empfehlenswert sind die MyHealth Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die Nahrungsallergietests empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede hier nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Aber auch sehr wichtig sind die Einzeltests. Wenn du einfach mal einen einzelnen Test wie Testosteron, Cortisol oder deine Schilddrüsenhormone untersuchen möchtest, dann kannst du einen sehr günstigen und einfachen Test nach Hause liefern lassen, das Blut abnehmen, ins Labor schicken und erhältst innerhalb kurzer Zeit deine Ergebnisse. Also gehe noch heute auf lykon.de, such dir einen Test oder auch mehrere aus und gib an der Kasse dann den Rabattcode SEG15 ein. Lykon schreibt sich lykon.de.
Was hast du da noch für Kombinationen?
Ja, Reis und Bohnen würde mir noch einfallen. So ein gefühlt komplett Lateinamerika ist ja Reis und Bohnen so das Grundnahrungsmittel schlechthin. Und gerade in Ländern, die eher ärmer sind, also generell, dass wir so viel Fleisch essen, ist ja ein Luxusproblem in Europa. Und in ärmeren Ländern merkt man, gerade da in Lateinamerika, dass die eher das Fleisch wirklich kostbar ist und dass die eher die Proteine durch Reis und Bohnen im Alltag ergänzen möchten. Und wer da schon mal unterwegs war, der kann irgendwann keinen Reis und Bohnen mehr sehen. Aber das ist eigentlich so der kulturelle und ernährungsphysiologische Hintergrund. Ansonsten Mais und Kartoffeln. Also so ein gutes Chili con Carne geht eigentlich mit Mais, mit Bohnen und mit Kartoffeln. Und das merkt man dann auch in der jeweiligen Länderküche, dass man auch, das ist über die Jahrhunderte, Jahrtausende eigentlich biologische Tatsachen sind, die man kulinarisch gelöst hat oder biologische Probleme, die man kulinarisch gelöst hat. Aber so, ja, Reis und Bohnen, Mais und Weizen ist, glaube ich, auch eine gute Kombination, aber relativ ungesund. Kichererbsen. Ich glaube, Kichererbsen und Roggen sind auch eine gute Kombination. Aber wenn man mal ein bisschen in die Kulinarik von jedem einzelnen Land wirklich ein bisschen reingeht, auch in die Jahrhunderte ein bisschen zurück, dann fallen einem so Kombinationen auf. Aber ja, ich glaube, Reis und Erbsen hatten wir jetzt, Reis und Bohnen, Mais und Kartoffeln und Bohnen, so Klassiker einfach. Und wenn du sagst, wenn man auch Proteinpulver miteinander kombiniert mit diesem Wissen. Also so reines Hanfproteinpulver ist relativ teuer und hat eine Wertigkeit von 45. Aber wenn man Hanfprotein mit, was war es, Erbsenprotein mischt, hat man 110 oder so. Das sind so ein paar Tricks einfach mit ein bisschen Biochemie zu besserer Gesundheit.
Ja, ich glaube auch Reis, Erbsen und Hanfprotein als Kombination hat eine relativ hohe biologische Wertigkeit. Also deutlich über 100 nochmal. Und ja. Das ist dann echt eine gute Kombination, um da viel rauszuholen.
Ja, jetzt haben wir ein paar gute Kombinationen und ich denke, wer auch mal ein bisschen bei uns in den Rezepten stöbert, auf schnellenfachgesund.de/Rezepte, findet da auch noch ein paar weitere Inspirationen, weil das auch immer mit reingeht. Also wir sind nicht sehr so fleischlastig mit unseren Rezepten, sondern versuchen auch da ein bisschen in die Nachhaltigkeit zu gehen, wenn es geht. Und jetzt würde ich gerne noch mal mit dir ein bisschen über Bekömmlichkeit reden. hast ja schon mal gesagt, dass es auch wichtig ist, bei den Proteinquellen, die wir genannt haben, die auch bekömmlich zu machen. Einfach, es ist nicht nur wichtig, dass die Proteine drin sind, sondern unser Körper muss es auch aufspalten und verdauen können. Und ich sage immer, Botox ist auch ein Protein, Botulinotoxin, und das sind ein paar Mikrogramm schon tödlich. Also Protein ist nicht gleich Protein. Es ist auch wichtig, dass unser Körper es gut aufspalten und verdauen kann. Und was sind so, du hast schon ein paar angesprochen, so ein paar gute Basistricks, einfach um pflanzliche Proteinquellen bekömmlicher zu machen?
Ja, vor allem einweichen und keimen lassen fällt mir da ein, gerade was so Bohnen und Hülsenfrüchte angeht. Das ist dafür ein super Tipp. Bei Haferflocken zum Beispiel könnte man auch darauf achten, die glutenfrei zu kaufen. Das wäre, also da gibt es auch noch spezielle. Das wäre auch noch eine gute Option. Teilweise gibt es auch schon vorfermentierte Produkte. Also Kombucha wäre jetzt ein Getränk dafür. Und Natto hatte ich vorhin schon, genau. Fermentierte Sojasprossen, dass man die einfach fermentieren lässt vor, und dann kann man es auch nochmal besser aufnehmen. Das wären eigentlich auch so die Hauptsachen, die ich jetzt selbst mache oder die ich empfehlen würde.
Jetzt bei Hülsenfrüchten, wie lange am besten einkeimen und abkochen?
12 Stunden keimen lassen, bis zu 24 Stunden. Also gerne auch mal über Nacht stehen lassen. Und dann auch wirklich 1-2 Stunden kochen.
Ich denke, da ist jeder gut dabei. Und da werden die Südwinde auf jeden Fall deutlich reduziert, kann man sagen. Gerade wenn man über Getreide als Proteinquelle spricht, also wir sagen ja auch so gesund wie möglich. Also Weizen ist keine gesunde Proteinquelle. Gutes Sauerteigbrot vielleicht schon eher. Das ist dann auch bekömmlich. Ich glaube, bei Mais ist es relativ schwer, den bekömmlich zu machen. Aber dann gibt es auch so Sachen wie Saatenbrot, das bestimmte gekeimte Nüsse und Getreidekörner enthält. Also wer sich ein bisschen damit beschäftigt, auch so traditionelle Herstellung von Getreideprodukten, der kommt relativ schnell auf gute Tipps, wie man es bekömmlicher macht. Und gerade bei pflanzlichen Eiweißquellen, also so Getreide, Hülsenfrüchte, wenn man es falsch macht, zerschießt man sich einfach relativ schnell den Darm und das Immunsystem. Und das sind so ein paar Basics, die man einfach beachten sollte. Auch bestimmte Proteinpulver, also man kann auch Gluten kaufen, um damit zu backen. Und es soll auch vegane Bodybuilder geben, die mit reinem Glutenpulver sich vegane Pfannkuchen machen. Also man kann es auch sehr, sehr falsch machen. Und ich denke, so ein paar Basics, die wir hier genannt haben, sollten dabei beachtet werden.
Genau, im Endeffekt auch einfach natürlich das Ganze trotzdem machen. Und dann ist man da schon mal auf einer guten Seite.
Ja, so Sprossen ziehen ist, denke ich, auch eine ganz gute Möglichkeit, um es bekömmlicher zu machen. Also so Mungbohnen, Kichererbsen, kann man auch super Sprossen draus machen. Und die kann man dann noch roh essen, ohne sich da Gedanken zu machen. Ist natürlich nicht so massentauglich, aber also gerade Mungbohnen als Einstieg sind super lecker, gesund, wachsen schnell. Man kann es quasi nicht falsch machen. Und auch als Eiweißquelle, ich glaube, da sind wir immer noch bei den Sprossen bei fast 20% Roheiweiß. Kann man machen, oder?
Ja, gerade als Topping für einen Salat oder so ist das echt geil.
Ja, um jetzt mal ein paar, also bestimmte Lebensmittel einfach mal rauszuhauen, die gesund und einen hohen Eiweißanteil haben, damit die Zuhörer einfach auch sich ein bisschen orientieren können. Was haben wir da?
Bohnen, Erbsen, Reis, Haferflocken. Mach du gerne weiter.
Wie in der Schule.
Nee, also eigentlich das, was wir schon angesprochen hatten, halt Hülsenfrüchte sind somit die beste Proteinquelle, wenn man sich rein pflanzlich ernährt. Dann die Getreide halt auch, wenn man sie ein bisschen keimen lässt, also die alten Urgetreide, und dazu vielleicht nach Haferflocken Reis, wenn man es ganz gut verträgt. Fermentierte Produkte vielleicht auch mal, ein Sauerteigbrot, fermentierte Produkte aus Soja kann man noch probieren. Das wären so erstmal die Hauptquellen, die ich sagen würde. Ansonsten halt die Proteinpulver dann wirklich in Kombinations- und hochwertigen Kombinationsprodukten.
Ja, also so erfahrungsgemäß, ich glaube 100 Gramm Eiweiß schafft man mit den richtigen Lebensmitteln und Kombinationen problemlos. Also jeden Tag eine Handvoll Hülsenfrüchte, ein bisschen Sauerteigbrot, ein paar Haferflocken, schlau kombinieren, und dann ist man relativ gut auch bei 100 Gramm. Und ich glaube, so der Schritt auf 150 Gramm Eiweiß, vielleicht auch bis 200, wenn man ein bisschen schwerer ist, da sind, glaube ich, pflanzliche Proteinpulver eine ganz gute Ergänzung. Und das ist jetzt schon mal angesprochen. Welche pflanzlichen Proteinpulver gibt es so und welche können wir empfehlen? Was sind so deine Erfahrungen?
Es gibt auf jeden Fall aus Soja, aus Hanf, aus Erbse, aus Reis, Proteine, aus Bohnen gibt es auch, glaube ich, mittlerweile. Von eigener Erfahrung her war auf jeden Fall Bohne nicht so gut. und Soja ist ja immer so der Streit, ob jetzt da Phytoöstrogene drin sind oder nicht und ob das jetzt positiv oder negativ auf dem Testosteronspiegel ist. Von daher, Soja habe ich halt auch ein bisschen Bogen drum gemacht, aber dann ein gutes Produkt aus Hanfprotein, Reis und Erbsen als Kombination ist, denke ich, da so die beste Kombination. Das ist immer, wenn man das roh kauft, ist es ein bisschen abartig vom Geschmack, wenn man dann die Variante kauft, wo vielleicht noch ein bisschen Kakao dabei ist. Das Ganze mit Stevia oder gutem Stevia gesüßt, dann schmeckt es auch ganz gut am Ende. Und dann hat man da eine hohe biologische Wertigkeit, der Geschmack ist okay und es ist rein pflanzliches Produkt.
Hast du da schon mal wirklich alles ausprobiert, was es gibt? Oder?
Ja, Soja hatte ich auf jeden Fall, reines. Das war auch hier aus Deutschland, das hat auch echt gut geschmeckt, aber war doch Soja. Bohne hatten sie bei MyProtein jetzt.
Wirklich?
Oh Gott. Mit drin, ja. Bei dem Vegan. Das war aber weder geschmacklich noch von der Qualität überzeugend. Und dann vom Prime Estate halt das Vanille und das Kakao. Das hatte ich jetzt, glaube ich, auch eine also da sind auch noch Chiasamen und Leinsamen, glaube ich, drin. Und dann noch die Proteine halt haben, Protein, Erbsen, Reis. Und das ist dann echt ein richtig gutes Produkt. Das schmeckt auch super. Und das kann man überall mit reinmachen, wie ganz normales Proteinpulver.
Ja. Ich habe schon, ich glaube, vor 6 Jahren habe ich das erste Mal ein pflanzliches Proteinpulver bestellt und ausprobiert. Das war damals auch so Erbsenproteinisolat. Das hat ungefähr damals so geschmeckt wie Erbrochenes. Und im Laufe der Jahre ist es immer besser geworden von der Löslichkeit, Konsistenz, Geschmack. Aber wirklich anfreunden konnte ich mich damit nie. Hanfprotein hat irgendwie immer wie Erde geschmeckt, finde ich. Und Reisprotein war bisher das Bekömmlichste mit. Aber auch Reisprotein schmeckt einfach wie gefühlt wie Mehl. Und es ist wirklich schwer, ein gutes, leckeres und auch lösliches pflanzliches Proteinpulver zu finden. Also vor allem bei MyProtein habe ich da bisher eigentlich, ja, war nicht so zufrieden. Es gibt auch immer mehr. Es gibt jetzt auch Chia-Protein, Sonnenblumenprotein. War einfach, auch wenn man mal ein bisschen in die Lebensmittelindustrie reinguckt, alles, was man zu Öl pressen kann, also Beispiel Sonnenblumen, da wird Öl rausgepresst und der Presskuchen, der übrig bleibt, den will man auch irgendwie verwerten. Und üblicherweise wird es an Tiere verfüttert. Aber man denkt sich auch immer wieder, Mensch, super functional food, Leute mögen Proteine, versuch mal doch mal Sonnenblumenprotein zu verkaufen. Also es wird auch immer wieder was Neues kommen und irgendwelche Leute, die das empfehlen, weiß ja, ach so toll, aber am Ende sind pflanzliche Eiweißquellen halt auch nicht so gut so wie tierische. Und am besten schlau kombiniert und vor allem bekömmlich gemacht. Wenn man es nicht bekömmlich macht, dann geht es oben rein, unten wieder raus. Und ja, bin eigentlich deiner Meinung, dass das beim Prime Estate so mit das Leckerste und Beste ist, was es da gibt. Ist auch aus gekeimten Hülsenfrüchten und Nüssen. Heißt, es ist schon von vornherein bekömmlich gemacht. Es ist mit, ich glaube, einer natürlicher Vanille. Also es schmeckt auch gut. Es löst sich gut. Ja, ist vielleicht ein bisschen hochpreisiger als die ganzen Massenprodukte da draußen, aber wer da ein gutes pflanzliches Proteinpulver sucht, ich glaube, das ist immer bei einer sehr guten Empfehlung. Und das würden wir auch unter diese Episode mit ranpacken, also einen Link dazu. Und bevor wir zum Ende kommen, ist vielleicht nicht ganz pflanzlich, aber ist auf jeden Fall auch eine Alternative für eine pflanzenbasierte Ernährung und das sind essentielle Aminosäuren, oder?
Ja. Das hatte ich jetzt gerade auch gar nicht auf dem Schirm, aber das ist auch nochmal besser. Ich nehme auch fast kein Protein, oder ich habe jetzt auch schon seit, glaube ich, einem halben, dreiviertel Jahr kein Proteinpulver mehr bestellt, sondern nutze halt nur noch essentielle Aminosäuren. Und ich glaube, die waren sogar vegan jetzt. Das ist auch nochmal eine richtig gute Empfehlung. Also halt wirklich alle essentiellen Aminosäuren in einer Tablette oder als Pulver. Als Pulver ist es ein bisschen abartig, wenn man es neutral nimmt, aber auch da gibt es mittlerweile gute Geschmacksvarianten. Von daher, ja, wäre das auch eine Variante.
Also höhere biologische Wertigkeit geht im Grunde auch gar nicht bei essentiellen Aminos. Und es ist vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger als die meisten tierischen Eiweißquellen. Also ich bin mittlerweile, ich habe jahrelang zentnerweise Whey-Protein zu mir genommen, bis ich gemerkt habe, dass ich es eigentlich nicht gut vertrage. Und das ist bei mir eher Allergien triggert. Und mittlerweile nehme ich eigentlich nur noch Kollagen hin und wieder. Und bei mir ist auch essentielle Aminosäuren Standard geworden. Ich war am Ende auch eher skeptisch, zu Recht wahrscheinlich. Und es ist da auch schwer, dass es lecker ist, aber man braucht halt nicht viel. Also aus 10 Gramm essentiellen Aminos macht der Körper, ich glaube, 30 Gramm körpereigenes Protein. Also ist sehr effektiv, ist nachhaltig und ja, ist vor allem sehr, sehr bekömmlich. Also da wird man dann vielleicht auch nochmal unter dieses Video eine Empfehlung mit ranpacken. Und ich denke, über essentielle Aminos machen wir auch bald eine eigene Episode, weil das wirklich wichtiger wird, immer wichtiger.
Ja, so. Das ist eine gute Idee.
Bevor wir jetzt zum Ende kommen, also ich glaube, jetzt haben wir mal für pflanzliche Proteinquellen die wichtigsten Fragen geklärt, Praxistipps gegeben, wichtige Lebensmittel, Proteinpulver geklärt. Fällt dir noch irgendwas ein, Moritz?
Nee, ich glaube, man kann schon was Cooles draus machen. Gerade wenn man essentielle Aminos jetzt nutzen kann, bisschen Proteinpulver, und dann gibt es auch sehr, sehr leckere Gerichte, die vegan, die vegan sind. Waren in Indien eine Zeit lang im Urlaub und da gab es im Prinzip auch noch das, aber die haben da so viel Gewürze und so coole Kombinationen draus gemacht, dass es auch verdammt lecker war. Also ich glaube, da kann man schon gut was draus machen.
Ja, es ist echt einfach die richtigen Kombinationen machen und vor allem macht es so bekömmlich wie möglich. Euer Körper wird es euch danken. Ich glaube, am Ende pflanzliche Proteine falsch machen ist wahrscheinlich 100-mal schlimmer als tierische Proteine falsch machen. Weil Pflanzen halt auch immer Abwehrmechanismen haben. Pflanzen wollen nicht gefressen werden und ein Tier kann weglaufen, eine Pflanze nicht. Eine Pflanze macht dann eher bestimmte Giftstoffe oder verpackt seine Proteine so dicht, dass unser Verdauungssystem da nicht gut rankommt. Also das immer ein bisschen im Hinterkopf bewahren. Aber wenn man es richtig macht und die richtigen Hintergrundinfos im Kopf hat, dann kann man wirklich in vielerlei Weise da nur gewinnen. Und so, dann würde ich jetzt mal hier die Episode abrappen. Das klang jetzt cooler als gedacht. Genau. Schöner, kurzer Rundumschlag über pflanzliche Eiweißquellen. Vielen, vielen Dank, lieber Moritz. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Episode, oder?
Alles klar, machen wir so, hau rein.
Machen wir so. Lieber Zuhörer, auch wenn dir diese Episode gefallen hat und du sie nützlich fandest, schau dir gerne mal die Shownotes an. Da packen wir noch die wichtigsten Links mit rein. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, um keine neuen Episoden mehr zu verpassen. Und wenn du mal eine Frage hast oder dir ein bestimmtes Thema wünscht für eine eigene Episode, dann schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@schnelleinfachgesund.de und dann hören wir voneinander. Mach's gut, bis bald.
Rein.
Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als Kennenlerngeschenk unseren 7-tägigen E-Mail-Kurs Gesünder in 5 Minuten gratis dazu. Dabei zeigen wir dir jeden Tag einen einfachen, aber effektiven Gesundheitstipp, der dich gesünder und vitaler macht. Geh jetzt auf schnelleinfachgesund.de/newsletter und melde dich noch heute an. Hat dir die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und wie du von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SEG-Team.